Ganz herzlich willkommen zum heutigen Morgengottesdienst und ich freue mich, mit euch heute etwas teilen zu dürfen. Aber zuerst eine Vorbemerkung. Im heutigen Gottesdienst gibt es kein Happy Meal. Viele Menschen erwarten, wenn sie in den Gottesdienst kommen, dass sie ein Happy Meal bekommen, oder? So wie die Kinder, wenn wir in den McDonald's gehen, Happy Meal. Was hat's da drin? Pommes, Burger, Cola, Spielzeug. Und dann gehen die Kinder glücklich nach Hause. Das habe ich heute Morgen nicht für euch bereit. Dafür gibt es Wasser und Brot. Wasser des Lebens und Brot des Lebens. Wenn du ein Happy Meal erwartest, dann muss ich dich bitten, nach dem Gottesdienst zu McDonald's zu gehen oder dir eine andere Kirche zu suchen. Das einfach vorab. Heute gibt es also Wasser und Brot, Wasser des Lebens und Brot des Lebens. Und in Johannes 4, Vers 14 heißt es, wer aber von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der das Wasser des Lebens heraussprudelt. Und das ist etwas, das Gott in dich hineingelegt hat. Du sollst eine Quelle werden. Aus dir soll das Wasser heraussprudeln. Oder Johannes 6, 35, Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und heute geht es eben um den Epheserbrief, also nicht um ein Happy Meal. Wir haben Paulus kennengelernt. Wir wissen, als er den Epheserbrief schreibt, sitzt er im Gefängnis in Rom und schreibt seinen Freunden in der Stadt Ephesus, die in der heutigen Türkei liegt, circa 20 Kilometer südlich von Izmir. Also sehr, sehr nahe an Izmir. Und wenn er einen Brief schreibt, hat er ganz bestimmt gewisse Absichten. Habt ihr auch schon mal einen Brief geschrieben mit bestimmten Absichten? Also ich habe Elsbeth ungefähr 100 Briefe geschrieben mit bestimmten Absichten. Ich wollte ihr zeigen, wie sehr ich sie lieb habe. Und manchmal sind da Gedichte dazugekommen und einmal, vielleicht sogar mehrmals, ein kleines Heftchen. Und ein solches Heftchen habe ich mitgenommen. Das ist dieses Heft hier. Hier das Titelbild. Samstag, 28. November 1981. Und ihr seht hier ein Herz. Aber in diesem Herz hat es lauter Formeln drin. Diejenigen von euch, die technisch begabt sind, werden die eine oder andere Formel kennen. Und für mich war das damals sehr wichtig, dass Liebe nicht nur ein Gefühl, nicht nur eine Emotion ist, die dann eben so schnell wieder verfliegt, sondern dass es eine Logik gibt drin, dass es eine Systematik gibt, dass es klar ist, die Wurzel von 3, oder Sinus, Beta oder was immer. Da gibt es eine Logik, eine Mathematik. Und genau das ist das, was Paulus den Ephesern klar machen will. Es gibt eine Mathematik dahinter. Weil die Emotionen, die sind schnell verflogen. Das wisst ihr spätestens, wenn ihr einige Wochen verheiratet seid, gell? Die Emotionen sind schnell verflogen, wenn es ums Abwaschen und Abtrocknen und Gericht leeren und so weiter geht. Dann müssen wir wissen, worauf wir gebaut haben. Und ich denke, ich möchte euch Mut machen, ehrlich zu sein mit euch selber. Ihr dürft, ich lege das, dieses Heft hinten dann auf, wenn es jemand interessiert, da hat es einige Gedichte drin, die ich geschrieben habe. Über das Warten, über den Schmerz, über die Trauer und über die Liebe und über die Freude. Ich habe Elsbeth dann auch noch normale Briefe geschrieben, meistens fast einen am Tag, jeden Werktag. Das ist so einer. Ich kann nicht so schön schreiben, aber ich kann es immer noch lesen. Soll ich euch etwas vorlesen? Liebe Babes, ich hoffe, es geht dir gut und deine Schmerzen sind weg. Wir haben heute Morgen ein feines Wort während der Gebetszeit bekommen. Und zwar aus Matthäus 18, 19, wo zwei unter euch eins werden, warum es ist, dass sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Dabei musste ich an uns denken. Das ist ja eine wunderbare Verheißung, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Um was wollen wir bitten? Der Brief geht dann weiter. Das lasst mir ein Geheimnis sein. Genau. Paulus schreibt also den Ephesern und erinnert sie daran, dass er vor circa für zwei Jahre bei ihnen war und dass er täglich mit ihnen Gemeinschaft hatte. Und er schreibt ihnen eben im Epheserbrief seine Art Liebesbrief. Aber eben nicht ein Liebesbrief, der voll Emotionen ist und ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, sondern mit einer Logik, mit einem Fundament, mit etwas, das ihm wichtig geworden ist. Etwas, das nicht nur Emotionen sind. Ich denke, Emotionen kommen immer wieder vor. Das haben wir erfahren in den letzten Gottesdiensten. Aber es ist viel mehr. Es sind eben nicht nur schöne Worte, sondern eben Tatsachen. Und ich möchte zum ersten Vers kommen vom Epheser Kapitel 3. Paulus schreibt hier, weil ich diese Botschaft auch nicht Juden gebracht habe, bin ich Paulus jetzt im Gefängnis. Sozusagen ein Gefangener des Messias. Ihr habt doch wohl von der Aufgabe gehört, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, Verwalter der Gnade Gottes zu sein. Paulus versucht also hier zu erklären, warum dass er im Gefängnis ist. Denn er hat nichts angestellt. Sein einziges Verbrechen war, ein Verkündiger der Botschaft von Jesus Christus unter den Nichtjuden zu sein. Und weil er diese Botschaft des Messias unter den Nichtjuden verkündigt hat, wurde er nicht von den Römern angeklagt, sondern von den Juden. Er wurde also nicht von den Gottlosen angeklagt, sondern vom Volk Gottes. Das ist die Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus, die Paulus als Aufgabe übertragen wurde. Paulus war ein sehr frommer Jude, ein Schriftgelehrter, ein Verfechter der Heiligen Schriften des Alten Testamentes. Und er bekommt eine Aufgabe, die ihm eigentlich nicht liegt. Er hätte viel lieber mit den Schriftgelehrten zusammen diskutiert, damals, als sein Name noch Saulus war. Er hätte sich lustig gemacht über die dummen Christen, die da an einen glauben, der ans Kreuz genagelt wurde. Einer, der eine Lehre der Liebe weitergegeben hat, eine Lehre des Teilens, des Mitleidhabens, des Anteilnehmens. Viel eher hat er sich lustig gemacht darüber, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. So etwas Unlogisches. So eine unwirkliche Lehre. Wäre ihm da nicht etwas passiert, als er auf dem Weg nach Damaskus war? Dieses Erlebnis hat Paulus total verändert und hat aus ihm den Paulus gemacht. Wisst ihr, was es mit diesen beiden Namen auf sich hat? Saulus kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Erbetener. Die Eltern von Saulus waren also gottesfürchtige Leute und man darf annehmen, dass Saulus ihr einziges Kind war. Und darum haben sie ihm wahrscheinlich auch diesen Namen gegeben. Der Erbetene. Paulus ist aber griechisch und bedeutet klein oder gering. Paulus war der Name, den er selber annahm, als ihm die Sache auf dem Weg nach Damaskus widerfahren ist. Und es ist der Name, den er mitgenommen hat auf den ganzen Weg, während er in Kleinasien hin und her gereist ist, um ein Apostel der Nationen zu werden. Und auch der Name, mit dem er sich in all seinen Briefen vorgestellt hat. Paulus, der Geringe. Und Griechisch war ja damals die Weltsprache, so dass es jeder lesen konnte. Saulus und Paulus eine ganz andere Bedeutung. Vom Erbetenen zum Geringen. Und dieser Geringe schreibt Liebesbriefe an die Gemeinden, die er gründen durfte. Paulus nennt sich ein Verwalter der Gnade Gottes. Was ist die Gnade Gottes? Was ist die Gnade Gottes über deinem Leben? Ich habe mir immer wieder Gedanken gemacht darüber, und für mich ist ein ganz tolles Bild der Gnade Gottes eigentlich das, was ganz am Anfang der Bibel steht, im 1. Mose, wie Gott die Erde geschaffen hat und wie Gott den Menschen in diese wunderbare Erde hineingesetzt hat. In 1. Mose 27 steht es geschrieben, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Er schuf sie als sein Ebenbild, als Mann und Frau erschuf er sie. Und wenn wir heute in die Welt hinausschauen, dann gibt es ein drittes, viertes und fünftes Geschlecht und niemand mehr weiß, wo einem der Kopf steht. Das kommt in der Bibel nicht vor. Es war damals, als die Welt noch in Ordnung war, ganz klar. Mann und Frau. Mit einem genetischen Unterschied, aber geschaffen zur gegenseitigen Ergänzung. Ich könnte hier sehr viel ausholen, aber das möchte ich heute Morgen nicht tun. Aber wir realisieren, dass mit dem Sündenfall, mit dem, dass es der Schlange gelingt, den Menschen zu überlisten, alles kaputt geht. Es sieht so aus, wie wenn alles verloren wäre. Und eigentlich könnte man jetzt erwarten, dass Gott sagt, sorry, Experiment, Mensch ist gestorben, da hilft nur noch eins, mit der Faust fest draufschlagen und das Ganze vergessen. Und genau das hat Gott nicht gemacht. Und wir kommen im nächsten Vers dann darauf, was Gottes Antwort war. Auf die Zerstörung dieser ganz besonderen Berufung, die der Mensch eigentlich hat. Gnade ist die Antwort. Unverdiente Gnade für jeden Menschen. Das sind die nächsten beiden Verse. Denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott mir in das Messias-Geheimnis geschenkt hat. Es ist interessant, Paulus schreibt das in seinem Brief, ihr werdet an meinen Worten merken, welche Einsicht Gott mir geschenkt hat. Ihr werdet realisieren, um was es mir geht. Und jetzt könnten wir darüber nachdenken, was ist das Messias-Geheimnis? Das Messias-Geheimnis ist eben die Antwort auf das, was damals nach dem Sündenfall geschah. Damals hat Gott verheißen, dass er einen schicken wird, dass er einen senden wird, der das Heil wiederherstellt. Das Messias-Geheimnis. Unverdiente Gnade für jeden Menschen. Und das gilt eben nicht nur für das Volk Gottes, sondern es gilt für alle Heiden, es gilt für Mörder, Ehebrecher, Diebe, Narzissen. Unverdiente Gnade. Und das heißt auch, dass Gott die Menschen nicht hasst, selbst diejenigen, die sehr viel Schlimmes angestellt haben. Gott möchte auch, dass wir alle diese Menschen lieben. Aber wir sollen ihnen predigen. Was sollen wir ihnen predigen? Dass sie umkehren sollen von ihren verkehrten Wegen. Und dass sie sich dahin begeben sollen, in die Absicht, die Gott am Anfang der Schöpfung gehabt hat. Dass sie die Vergebung durch Jesus Christus annehmen können und dass es wieder zu den, oder dass es zu einer Neugeburt kommen kann. Ich weiß, dass im Namen des Christentums sehr viele schlimme Dinge geschehen sind. In der ganzen Kirchengeschichte hindurch können wir das immer wieder feststellen. Auch heute. Hass und dumme Sprüche gegenüber Homosexuellen gehören nicht zu einem Christen. Das ist ganz klar. Da müssen wir gar nicht darüber reden. Wer solch dummes Zeug erzählt, Entschuldigung, hat das Evangelium nicht verstanden. Aber die Verkündigung der Gnade Gottes, eben des Messias-Geheimnis, das ist unsere Aufgabe. Aber wie kann ich diese Gnade, diese unverdiente Gnade aktivieren? Paulus schreibt, wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott mir in das Messias-Geheimnis geschenkt hat. Der Messias, das Messias-Geheimnis ist eigentlich der Weg. Gottes Plan, die Menschen wieder heil zu machen, die Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott hineinzuführen. Bei der Gnade ist es eben so, man kann sie kennen, aber das hilft nicht viel. Man kann sie erfahren, selber erfahren, und das ist etwas ganz anderes. Ich möchte das an einem kleinen Beispiel zeigen. Wenn ich wüsste, dass da jemand wäre oder jemand da ist, der alle meine Schulden bezahlen würde, ich aber denke, dass ich keine Schulden habe, mir also meiner Schuld nicht bewusst wäre, dann wäre das unnützes Wissen. Schön zu wissen, dass es eine Bank gibt, die das vielleicht übernehmen würde. Aber wenn ich mir der Schuld bewusst bin, wenn ich die Schuld habe und wenn ich weiß, dass jemand da ist, der für mich bereits bezahlt hat, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Das ist das Messias-Geheimnis. Einsicht über das eigene Sein. Und auch wenn wir noch so fromm sind und schon 40, 50, 60, 80 Jahre mit Christus unterwegs sind, brauchen wir jeden Tag diese Einsicht in das Messias-Geheimnis, dass uns Gott unsere Sünden vergibt, jeden Tag von Neuem. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Er hat es aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Die nichtjüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Und die Zusage Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurde, sollen durch das Evangelium auch ihnen gelten. In diesem Vers stoßen wir auf ein großes Problem, das viele Christen haben. Auch Paulus und Petrus haben dieses Phänomen gekannt. Sie sind zwar von Neuem geboren, aber irgendwo ganz tief drin steckt noch ein Rest der alten Lehre aus dem Alten Testament. So die Gesetze und Vorschriften, die Regeln, die man einhalten muss. Und die sind manchmal bei uns Christen genauso vorhanden wie bei den Juden. Wir denken, wer diese Regeln einhält, der ist ein guter Mensch. Und wenn ich diese Regeln einhalte, dann fühle ich mich ganz gut. Aber steckt diese Einhaltung der Gesetze im Einklang mit der Liebe Gottes? Ist die Liebe Gottes nicht viel mehr als nur das Einhalten der Gesetze? Ich komme noch einmal zurück auf die Ehe. Genügt es, der Elsbeth meine Liebe zu zeigen, wenn ich den Abfallsack zum Container bringe? Oder ein-, zweimal die Wäsche aufhänge? Oder den Geschirrspüler ausräume oder was auch immer? Genügt das? Oder ist Liebe nicht viel mehr? Hat Liebe nicht viel mehr damit zu tun, dass wir Beziehung pflegen? Dass wir zu diesem einen Leib gehören? Dass wir gemeinsam vorwärts gehen? Dass wir die Einheit in Christus sehen und die Wirklichkeit, mit allen Menschen auf dieser Welt verbunden zu sein? Du hast da noch einen Bruder, weißt du das? In Indonesien, in Rumänien, in weiß ich wo. Überall haben wir Brüder und Schwestern. Und dessen sind wir uns oft nicht bewusst. Und das ist schade, weil wir verpassen etwas. Wir sind nicht im Einklang mit der Liebe Gottes, weil wir unsere Brüder nur sehen, die ganz nahe sind. Früheren Generationen war das nicht bekannt. Aber jetzt, wo ihr durch den Geist Gottes erfüllt seid, wo der Geist von Christus und der Heilige Geist in euch wohnt, wissen wir, dass das Evangelium für alle Menschen da ist. Und es gilt auch allen Menschen. Und wie sollen sie gerettet werden, wenn es ihnen niemand verkündigt? Wie soll dein Nachbar gerettet werden, dein Arbeitskollege, der vielleicht ein Trinker ist oder mit Drogen zu tun hat, wie soll der gerettet werden, wenn niemand da ist, der ihm das verkündigt? Wie soll er das Messias-Geheimnis erfahren? Durch die Gabe der Gnade Gottes bin ich ein Diener dieser Botschaft geworden. Das sagt Paulus zu oder von sich selbst, und ich wünsche mir, dass wir das auch zu uns selber sagen können. Ich bin ein Diener dieser Botschaft geworden. So hat er an mir seine gewaltige Macht erwiesen, mir, dem Geringsten, kennen wir Paulus, oder? Von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkündigen zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist. Paulus ist also voll Dankbarkeit, dass er dazugehören darf, dass Gott ihn auserwählt hat, dass Gott ihn berufen hat, dass er ein Verkündiger sein darf von dem, was Gott ihm geschenkt hat. Ich denke, er ist begeistert. Ich weiß nicht, ob er die Begeisterung so ausdrücken kann wie jemand, ich sag mal, der, ich nehme jetzt halt das Bild, weil das so typisch ist, der vielleicht von Afrika kommt und immer tanzt und singt und die Freude auch ausdrücken kann. Meine Begeisterung, die ist, wenn ich eine technische Formel erkennen kann und spüre, wie sie funktioniert. Das ist ganz eine einen anderen Ausdruck, aber dieselbe Begeisterung. Es funktioniert. Und das, denke ich, Paulus war begeistert. Bei ihm hat es vielleicht auch nicht einen Indianertanz ausgelöst. Aber er hat es niedergeschrieben. Was er realisiert hat, dass es funktioniert, er war begeistert. Er, der Geringe, hat den Auftrag bekommen, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. Das war sein ganz persönlicher Reichtum. Und selbst wenn er dafür gefangen und geschlagen wurde, selbst wenn er gesteinigt wurde dafür, er war begeistert von seinem Auftrag. Und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer alle Dinge vor aller Zeit gefasst hat und bis jetzt verborgen hielt. Da kommt wieder der Rückbezug zur Schöpfung. Habt ihr realisiert? Es geht immer um dasselbe. Erst durch die Gemeinde soll das den Mächten und Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen. Jetzt kommt Paulus auf etwas ganz Besonderes zu sprechen, nämlich auf die Gemeinde oder die Gemeinschaft der Heiligen. Oder wir könnten auch sagen, die Gruppe der Jünger, die jeweils vor Ort sind. In ihnen ist das Geheimnis verborgen. Sie haben den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, den Mächten und Gewalten in den Himmelswelten bekannt zu machen, wie Gottes Weisheit groß ist. Die Gemeinde soll Licht der Welt sein und dieses Licht in die Welt hineinbringen. Alle Menschen sollen Gottes Weisheit und Gnade erkennen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die Absicht, die Gott über der Gemeinde und jedem Einzelnen, der zur Gemeinde gehört, hat. Du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht in deiner Straße, in deiner Firma, in deiner Umgebung. Lass dein Licht leuchten vor den Nachbarn, damit sie deine guten Werke sehen und deinen Vater im Himmel preisen. Denn so entsprach es dem ewigen Plan Gottes, den er in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht hat. Und weil wir uns auf ihn verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott, den wir in aller Offenheit und voller Zuversicht nutzen. Lasst uns hier mal eine kleine Pause machen. Ich finde das so genial. Also es gibt einen ewigen Plan, der in Jesus Christus erfüllt ist. Und weil wir uns auf ihn verlassen, weil wir uns auf Jesus Christus verlassen, haben wir den freien Zugang zu Gott. Hast du das gewusst? Was bedeutet das? Den freien Zugang zu Gott haben. Und was bedeutet das, ihn in aller Offenheit und voller Zuversicht zu nutzen? Das heißt nichts anderes, als dass ich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde den Zugang zu Gott habe. Und dass ich zu ihm kommen kann, mit ihm reden darf und ihm alles, was mich bedrückt, was mir Sorgen macht, erklären darf und wissen darf, dass er mir darin hilft. Eine ganz kleine Klammer, das Teil, das an meinem Flugzeug kaputt ist, gibt es nicht mehr. Es gibt niemand, der Ersatzteile herstellt. Damit wäre das Flugzeug nicht mehr flugtauglich und für immer am Boden. Das ist die Sicht der Welt. Die Sicht Gottes ist anders. Und da möchte ich vertrauen. Es gibt die Möglichkeit, das zu reparieren. Und genauso ist es eben auch in unserem geistlichen Leben. Eigentlich könnten wir oft sagen, unser Leben ist kaputt, Ersatzteile ausgefallen, Ende der Stange, wir hören auf zu existieren, es hat eh keinen Wert. Manchmal kommt mir das auch in den Sinn, wenn ich meinen Körper anschaue, meine Hände mit den Schmerzen in den Gelenken, wobei ich sagen muss, es wird immer besser, ich weiß nicht warum, weil Gott Gnade schenkt. Und ich denke auch, wenn euer Körper älter und älter wird und irgendeines Tages dann zerfallen wird, voller Zuversicht und in aller Offenheit kommen wir zu Gott, weil wir wissen, er wird uns einen ganz neuen Körper schenken. Und dann fährt Paulus weiter, darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Ich ertrage es euretwegen, zur Ehre für euch. Nicht, dass ihr traurig sein müsst, sondern zur Ehre. Und genau so ist es mit dem Plan Gottes über unserem Leben. Alle Menschen sollen die Chance bekommen, freien Zugang zu Gott zu haben. Und so ist es eigentlich bei uns auch geschehen. Wir müssen das nur öfters in Anspruch nehmen. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und auch wenn in unserem Leben viele Schwierigkeiten auftauchen, Krankheit, Not, finanzielle Probleme, ja selbst im Angesicht des Todes, haben wir freien Zugang zu Gott, dem Vater. Paulus ermahnt die Gemeinde in Ephesus. Lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Könnt ihr vielleicht auch schreiben, lasst euch nicht irre machen durch das, was ihr noch erleiden müsst. Warum? Weil es normal ist, dass wir als Christen eben nicht ein Leben einer Prinzessin Elsa und Anna haben oder was immer die Kinder heute da spielen. Ja, es ist sogar ein gutes Zeichen, wenn wir in mancherlei Anfechtung fallen, weil dadurch unser Glaube verifiziert, geprüft wird. Und vielleicht hilft euch der folgende Text noch im Verständnis für das, was Gott Vater sich mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist zusammen für uns Menschen vorgenommen hat. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 und 2. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Unten habe ich vergessen abzudecken, das gehört nicht mehr dazu. Aber lest diese Texte, die Bibel ist voll von Verheißungen. Und da möchte ich euch einfach Mut machen. Ich komme zur Zusammenfassung. Paulus also sitzt in Rom und schreibt einen Brief an seine Freundin Ephesus. Er erinnert sie an die Gnade Gottes, die darin besteht, dass Gott den Zustand, welcher damals im Paradies war, wiederherstellen möchte. Er klärt die Gemeinde und seine Freunde in Ephesus auf über das Messias-Geheimnis. Merkt doch das auch für euren Alltag. Es gibt ein Messias-Geheimnis. Und er zeigt ganz deutlich auf, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Gesetzen und den Geboten des Alten Testamentes, dass wir als Christen bis auf den heutigen Tag immer wieder mit uns genommen haben. Tue Recht und scheue niemand und all diese Dinge. Und wir versuchen, diese Gebote und Regeln einzuhalten und glauben dann, dass es dann gut ist. Es geht um Gnade. Und Gnade heißt unverdiente Gerechtigkeit erfahren. Und Gnade heißt auch, dass wir das zum Ausdruck bringen dürfen, dass wir das unseren Nächsten schenken dürfen. Dass wir das mit unseren Nächsten teilen dürfen. Paulus ruft uns auf zu einer Dankbarkeit, zu welcher wir berufen sind. Er zeigt uns auf, warum die Gemeinschaft der Heiligen in der Gemeinde, also die Gemeinschaft der Jünger oder wie immer ihr das formulieren wollt, so wichtig ist. Vielleicht denkst du, die Predigt, die ich jetzt gehalten habe, die hat wenig mit der ersten Folie zu tun. Wie hat es geheißen? Ein Liebesbrief mit Erklärungen. Die Liebe und die Zuneigung, die Paulus für die Gemeinde in Ephesus und all seine Freunde dort empfindet, sind eben nicht nur Liebesbezeugungen in Worten. Eben, ich hab dich lieb und Küsschen, sondern es ist ihm ein Herzensanliegen, dass es jedem Einzelnen in der Gemeinde in Ephesus das Leben gelingen darf. Und wenn ihr mich fragt, dann ist es mein Anliegen, dass das Leben von jedem Einzelnen in Horgen gelingen darf. Dass wir Gottes Gnade verstehen. Und darum braucht es eben nicht nur Küsschen, Umarmungen oder weiß ich was, Liebesbezeugungen, sondern es braucht ganz andere Dinge. Ermutigung. Manchmal auch eine Ermahnung. Und immer wieder die Erinnerung daran, an die Gnade Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in dein Leben hinein. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich.